bevor es mit unserer Folge losgeht, normalerweise ist ja bei uns alles lustig, heute ist es mitunter auch ernst, deswegen eine kurze Triggerwarnung. In den Shownotes stehen die genauen Timecodes, wann welche Themen vorkommen. Es geht um die Themen Suizid und Totgeburt. Und wenn es jemandem von euch schlecht geht, in den Shownotes gibt es die entsprechenden Hilfsangebote dazu. Bussi! Hallo, ich bin der Robert.
Hallo, ich bin der Tom.
Und gemeinsam sind wir Hangbare und Palfrader.
No Western.
Ihr Zuckergoschis, heute haben wir einen außergewöhnlichen Gast hier bei uns.
Kurt Palm ist da, ich glaub's gar nicht.
Ja, ja, danke für die Einladung, ja, was sehr, für eine Ehre.
Ja, das ist eine Ehre für uns. Ja. Kurt, was du vielleicht nicht weißt, ist, dass du zumindest einen klein, möchte ich fast gar nicht sagen, aber du hast einen Einfluss gehabt auf eine Sendung, an die ich mitentwickelt habe, nämlich Wir sind Kaiser. Deine Arbeit, deine Erfindung der netten Lightshow hat mich beeinflusst, und zwar massiv beeinflusst, weil ich mir gedacht habe, Wahnsinn, großartig, wie da mit prominenten Gästen umgegangen wird. Zwei Sachen, die eine war Dame Edna Average und die nette Lightshow.
Ja, ja,
ja. Also das heißt, du hast, kannst dir auf die, du wirst das wahrscheinlich nicht wollen, aber du kannst diese Feder in deinen Hut stecken.
Ja, okay, da habe ich an. Du kannst aber eh beruhigt sein, ich verlange keine Tantiemen.
Sehr gut. Ja. Die sind ausgegeben auch mittlerweile, glaube ich, oder? Gibt es von der Kaiserkohle, ist noch was über?
Ja. Nein, das ist alles Schulden jetzt. Alles okay. Schulden.
Ja. Ja. Ja.
Gut, wie geht's dir?
Du, gut, ein bisschen müde. Ich bin gerade aus Mexiko zurückgekommen von einer 2-Monate-Reise und habe nur ein bisschen ein Jetlag. Aber
zur Erholung hast du gearbeitet, hast du recherchiert?
Ich war mit meiner Frau 2 Monate unterwegs und in verschiedenen Teilen Mexikos. Mexiko ist ja ein riesiges Land. Also wir waren jetzt nur in Mexico City, in Oaxaca und am Pazifik. Und wir haben schon gearbeitet ein bisschen, also geschrieben, was ja praktisch ist, wenn man nicht jetzt ein Theater macht. Wenn man ein Theater macht, kann man nicht wegfahren natürlich.
Ja. Aber, ist Oaxaca das mit den Pyramiden?
Es gibt praktisch,
dort welche,
es gibt überall
Pyramiden. Überall, okay.
Dort gibt es Montalban, also dort gibt es riesige Pyramiden von den Azteken beziehungsweise Zapoteken. Also das ist ein bisschen kompliziert.
Ja. Und warum gerade Mexiko?
Wir haben dort Bekannte und die haben uns vor ein paar Jahren eingeladen und haben gesagt, schaut mal vorbei. Und wir waren vor 3 Jahren dort und für 4 Monate. Und da hatte ich eine schwere Virusinfektion, nämlich Herpes Zoster im Gesicht. Das Gürtelrose im Gesicht. Oh ja. Das muss man sich so vorstellen, man schaut aus wie der Quasimodo ungefähr. Wir waren am Faschingsdienstag dort, wo diese Umzüge sind, und ich war da unten und die haben sich gedacht, ja, das ist die beste Maske. Nicht? Also, aber es war schlimm. Es war schlimm und es war eine wilde Geschichte mit den Ärztinnen und Ärzten dort und Medikamente finden und so. Also das war, Oaxaca liegt auf, ich glaube, 1500 Meter. Die Sonne ist brutal dort und das ist für sowas natürlich ganz arg. Und ich habe jetzt gesagt zu meiner Frau, weil das sehr unangenehm war, diese Zeit, habe ich gesagt, du, fahren wir nur mal hin, weil wir gesund sind. Und das haben wir jetzt gemacht.
Okay. Geil. Ja. Das heißt, ihr habt das genießen können.
Ja, und eigentlich schon, das war eine lehrreiche Reise, finde ich. Man lernt sehr viel. Also wenn wir fahren, dann fahren wir sozusagen basic mit den Bussen. Also wir haben kein Mietauto oder sowas. Wir sind auf den Märkten unterwegs. Wir versuchen, also ich meine, das ist immer ein bisschen gefährlich natürlich, wenn man als Europäer in so ein Land kommt, wo man dann aufpassen muss, dass man nicht jetzt sozusagen mit dem europäischen Blick das alles betrachtet.
Ja, ja, ja.
Du weißt, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine.
Ja,
das ist, und wir versuchen da halt ein bisschen möglichst unauffällig uns zu bewegen dort. Also, dass da keiner sagen kann, jetzt kommen die weil du merkst
kein Strohhut,
zum Teil,
keine Fotokamera am Hals.
Ne? Bei den Amerikanern, die führen sich dort auf, als würde ihnen das Land gehören. Ja. Nicht? Und das ist natürlich
und bei jedem im Ausland als Amerikaner sich aufregen, dass die Leute kein Englisch reden und solche Sachen.
Und ich habe immer gleich gesagt, sozusagen, no somos gringos, also wir sind keine Gringos.
Ja. Sprichst du Spanisch?
Nein, nur holprig. Schon so weit, dass ich mich verständigen kann, aber also beim Einkaufen war es kein Problem, aber Leider nicht, das ist ein Manko, das muss ich schon zugeben.
Ja, würdest du gern.
Jetzt müssen wir vielleicht für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht das Privileg haben, die nette Late Show jemals gesehen zu haben, ein kleiner Hinweis auf YouTube vielleicht.
Mhm. Ja, schaut euch das an.
Als Moderator.
Ja, da waren ja sensationelle Gäste. Ich meine, ihr habt einen Peter Kern gehabt, die haben einen Walzer tanzt miteinander. Das war ja crazy. Ja.
Großartig.
Ich habe das als Kind so gern geschaut, ich habe das geliebt. Ja.
Ja, es gibt, witzigerweise gibt es tatsächlich Kinder, also die damals Kinder waren, weil ich frage mich dann immer, sage ich, entschuldige, du
wieso
warst
ja damals,
ich
war
10, 12, 15 Jahre alt. Nein, das habe ich damals geschaut. Also das hat mich schon sehr positiv überrascht. Und auch alte Leute, also damals alte Leute, die sich das angeschaut haben, die sich das angeschaut haben, eigentlich, um am nächsten Tag sagen zu können, was für ein Scheiß ist das? Die haben dann gesagt, du, das ist
warum
ja
nicht?
Also so typisch österreichisch, das ist ja gar nicht so schlecht. Das heißt, mit einer zweifachen Verneinung hat man was Positives ausgedrückt.
Ja, ja, natürlich. So wir haben ja, wie wir diesen Podcast erfunden haben, haben wir überlegt, ob wir als Getränk Frukade oder Eierlikör anbieten sollen. Wir haben uns dann gedacht, dass das wäre Blasphemie.
Ja, das kann man nicht uns machen.
Aber die Idee war da.
Ja.
Also ihr habt wirklich eine
aber du hast Legende,
geschaffen.
Du hast ja nicht nur Fernsehen gemacht, im Gegenteil, das war ja nur ein kleiner Teil deiner Arbeit. Ja. Du hast Filme gedreht, du hast Bücher geschrieben. Mhm. Wenn du jetzt einem jungen Menschen einen Film von dir ans Herz legen würdest wollen.
Wow, ja, es ist schwierig, weil ich finde, der Film, der ja in Grund und Boden verrissen wurde, das war mein letzter Kafka, Kiffer und Chaoten, finde ich persönlich also sehr lustig. Aber ich weiß nicht, was da gelaufen ist. Also jede Kritik war vernichtend, was ja in Österreich auch selten ist bei einem Film, muss ich sagen, bei einem österreichischen Film, weil üblicherweise wird es dann eher wohlwollend sozusagen negativ beschrieben, aber immer noch wohlwollend.
Ja.
Aber in meinem Fall war das vernichtend. Was okay ist, den finde ich eigentlich sehr, sehr lustig. Der wird irgendwann jetzt einmal gezeigt, da im Metro-Kino, da gibt es eine Retrospektive meiner Filme.
Ja, wir werden es in den Shownotes erwähnen.
Ich weiß, die wissen noch nicht genau wann, weil die Filme müssen jetzt alle digitalisiert werden. Es hätte eigentlich schon sein sollen, jetzt im April. Und natürlich, in Schwimmen zwei Vögel aus dem Jahr 1997 mit dem Ovčarek als Baby, also als Baby im Film, der ein Riesenbaby spielt, schon sehr lustig. Also. Ja.
Das heißt, die Filme sind noch nicht auf Amazon oder auf Netflix zu sehen, weil sie noch nicht digitalisiert sind.
Doch, aber nicht für, da gibt es irgendwas fürs Kino, die müssen spezielle,
DCP,
die müssen
das
irgendwie bearbeiten. Die Filme sind, was ich weiß, auf Netflix zu sehen, aber ich weiß nicht, weil ich ehrlich gesagt, ich kümmere mich darum nicht.
Man kann sie streamen.
Ich würde jetzt nicht das behaupten, aber ich vermute. Irgendwelche Leute haben mir gesagt, du, ich habe den Film gesehen. Also ab und zu werden sie zur besten Sendezeit im ORF gespielt, um 3 Uhr in der Früh.
Ja, ja.
Das ist für die Schichtarbeiter und für die Nachtwächter.
Für mich ist das super. Das
Bildungsprogramm. Ja, ich habe es gemerkt bei dir. Immer wenn ich dir was geschickt habe, ist um 4 Uhr in der Früh, jetzt in Mexiko durch die Zeitverschiebung, dann wirst du ja um 3 in der Früh auf. Ne?
Das bin ich.
Für dich war es super und ich leide das restliche Jahr darunter. Das heißt, ihr lieben Rezipienten da draußen,
sucht es.
Ja, googelt es euch aus. Googelt es euch aus mit den Gurgel.
Ja.
Kurt Palm.
Ja.
Woran arbeitest du im Augenblick?
Naja, ich habe mir in den letzten Jahren auf Schreiben verlegt, aus zwei Gründen. Erstens schon aus Gründen der Liebe zur Literatur, um das ein bisschen blumig zu formulieren.
Schön, man merkt, du kannst
ich
mit
komme
Worten,
ja von der Literatur sozusagen. Ich habe ja die Literatur hat mich als Kind, glaube ich, gerettet. Den Timmel kam in Oberösterreich. Und wenn ich die Bücher nicht gehabt hätte aus der Bücherei im Gemeindeamt im Sommer, ich glaube, dann wäre ich heute in eine andere Richtung gegangen. Ich weiß nicht, wo ich dann war ich vielleicht Gemeindesekretär mit 100 Kilo.
Ach, schön.
Weiß ich nicht. Irgendwo. Nein, und Liebe zur Literatur auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch Notwendigkeit, weil mit dem Theater momentan nichts geht. Das ist ein schwieriges Kapitel, ja. Weil ich habe eigentlich, ich komme von der Literatur und vom Theater. Ja. Das ist ja eigentlich meine Herkunft sozusagen. Ich habe ja an den großen Häusern inszeniert, habe da allerdings dann ich hab Oper gemacht, Operette gemacht. Ja. Ich habe im Burgtheater mal inszeniert und so weiter und so fort. Bei den Wiener Festwochen Opern uraufgeführt. Ja. Habe allerdings dann die Tendenz gehabt, das hat sich ein bisschen gebessert, dass ich mich mit allen Leuten immer zerstritten habe. Also das heißt, also die Überschriften, wenn wer was über mich geschrieben hat, war ein sturer Hund, ein Streithansel, mit dem kann man nicht arbeiten und so. Ich muss sagen, bis heute ist es so, ich suche den Streit nicht, aber ich gehe ihm auch nicht aus dem Weg.
Das ist ja
und
das.
Die Konsequenz war an Filmtheatern so, dass da die Zusammenarbeit beendet wurde. Es gab zum Teil unschöne Sachen mit Prozessen und so weiter, weil Theater in meine Regiearbeiten eingegriffen haben. Naja, und das ist mir jetzt dann letztendlich auf den Kopf gefallen sozusagen. Und jetzt ist es schwierig, mit den Theatern irgendwie in Kontakt zu sein. Das ist das eine. Das zweite ist, ich bin ein alter, weißer Mann.
Ja.
Und das ist natürlich, diese drei Zuschreibungen sind heutzutage Gift.
Aber entschuldige, lass mich da kurz rein.
Ja, weil das ist jetzt ein Nein.
Also aber wann haben wir verlernt, unsere Enfants terribles zu hüten und zu schützen als solche? Ja? Weil ich bin aufgewachsen auch noch in einer Zeit, wo ein Peter Kern mit seinem Stecken halt auch noch nach irgendeinem Ausstatter den werfen hat können.
Nein,
und man hat gesagt, das hat irgendwo einen Charme.
Nein.
Das ist jetzt vorbei. Ich komme da schon hin. Ja? Aber wie schaffst du dann diesen Bogen in eine neue Zeit, in eine neue Wahrnehmung?
Ich schaff's ihm am Theater momentan nicht, aber Robert, du wolltest das.
Nein, ich finde halt, dass kein Kunstwerk es wert ist, und wenn es das größte Kunstwerk der Welt ist, es wert ist, dass irgendjemand, der nicht der Künstler selbst ist, darunter zu leiden hat bei der Entstehung. Also wenn es der Künstler selber ist, der darunter und der das in Kauf nimmt, unterschreibe ich sofort, aber sobald jemand, der das nicht ist, in irgendeiner Weise beeinträchtigt wird.
Nein, aber da ist bei mir nicht, darum ist es nicht.
Nein, ich habe das eigentlich als Reaktion auf das, was
ich verstehe das, hat. Ich verstehe das total. Also ich bin da total deiner Meinung, und ich finde ja auch die Entwicklung okay, muss ich sagen. Also wenn man das jetzt ganz kurz als Sidekick anführt, jahrhundertelang haben Männer dominiert diesen Betrieb, und das ist schon okay, dass da jetzt
alles bisschen, dominiert. Schau da an, wo es uns hingeführt hat.
Ja, genau.
Also
genau.
Insofern
ist das okay. Ja, also
probieren wir es mal anders.
Um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen. Ich schreibe gerade an einem neuen Roman. Der Hang heißt der, und das Buch wird hoffentlich 2027 erscheinen. Verlagssituation ist momentan schwierig. Meine Verlage.
Leihkamp warst du zuletzt. Leihkamp
hat leider das Literaturprogramm mit 2027 eingestellt, aus finanziellen Gründen. Das heißt, ich bin auf der Suche nach einem neuen Verlag. Die Verlagssituation ist in Österreich und in Deutschland nicht rosig, also schwierig. Aber es ist spannend, und ich beklag mich nicht. Also ich gehöre nicht zu denen, die jetzt jammern und sagen, so.
Ich finde das großartig am Schreiben, im Gegensatz zum Filmemachen, wenn man da zum Beispiel einen Hubschrauber braucht, dann schreibt man den Hubschrauber einfach hin und er ist da.
Ja.
Beim Filmen brauchst du einen Hubschrauber.
Ja, ist richtig. Also du hast ja mitgespielt im Film Bad Fucking, den der Harald Sicheritz gemacht hat, also auf die Verfilmung meines Romans.
Ja.
Und ich schreibe eine. Beim Flugzeugabsturz kommen 45 Mitglieder der Wiener Philharmoniker ums Leben.
Ja.
Im Buch, nicht? Um das zu verfilmen, brauchst du 200.000 Euro. Und 45 Philharmoniker.
Ja. Die auch bereit sind, für die Rolle etwas zu leisten.
Sterben.
Ja. Ja. Die müssen was leisten.
So viel haben wir ja gerade.
Naja, vielleicht ein paar, die Aufnahmeprüfung nicht geschafft haben.
Ja. Genau. Natürlich.
Also man hat beim Schreiben halt so viel mehr Freiheit.
Ja, aber gleichzeitig ist das auch eine Hypothek sozusagen und eine Bürde, nicht? Weil du musst ja das trotzdem in eine Form bringen und so strukturieren, dass das Ganze einen Sinn ergibt und dass die Leute das gern lesen. Nicht?
Also ja. Jetzt hast du vorhin erzählt, dass du in Oberösterreich aufgewachsen bist. Literatur erfind schon von Anfang an, schon als Kind?
Ja, aber nicht. Also mein Vater war Schlosser im Kraftwerk in Dimmelkamm, meine Mutter Hausfrau. Das heißt, ich glaube, in unserem Haushalt gab es 3 Bücher, dann Rübezahl, dann irgendeine Musikgeschichte, komischerweise.
Okay.
Und nun Bausteine des Lebens hieß das. Das war okay. So, wie Leben entsteht oder existiert, ja, oder warum oder wieso. Und in den Sommerferien waren wir oft fahrt und dann habe ich natürlich gewusst, dass dort diese Bücherei gibt und dort habe ich mir diese Lederstrumpf Karl May Odyssee, ja, für Kinder ausgeborgt und das hat mich fasziniert. Es gab ja keinen Fernseher und sowas.
Ja.
Und das hat mich irgendwie geprägt und das hat mich gerettet, weil irgendwie wusste ich schon sehr früh, oder habe ich sehr früh gespürt, dass bestimmte Dinge nicht stimmen im Leben, also mit der ganzen Gesellschaft. Also ich war sehr...
Der Gefühl dafür.
Ich war sehr begeisterter Ministrant und war eigentlich so ein Kirchentyp irgendwie.
Okay.
Und habe dann halt gemerkt, und ich habe das sehr ernst genommen, und irgendwann habe ich gemerkt, dass die unheimlich verlogen sind. Und, ja, und das hat mir überhaupt nicht getaugt. Ja. Und da, mit denen habe ich mich auch gleich gestritten. Nicht? Und, okay, und damit... Als Ministrant. Habe ich gesagt, Herr Pfarrer, was Sie da machen, das ist nicht okay. Ne? Ja. Also da ging es schon ein bisschen um.
Als Stärmel schon.
Schau, es war so ein Gefühl.
Ja.
Es war ein Gefühl und mein Gefühl hat mich zum Beispiel dann, was völlig absurd ist, zur kommunistischen Partei gebracht. Das musst du dir mal vorstellen, Dimmelkamm hatte 3000 Einwohner. Das war zur Zeit des Kalten Kriegs. Die Kommunisten waren das Letzte vom Spinat. Ja. Und ich bin Mitglied geworden, mit 18 in der Schule, die Lehrer haben mich fertig gemacht. Die haben versucht, mich aus der Schule rauszubashen, weil sie gesagt haben, der Typ ist ein Wahnsinn, der lässt uns nicht in Ruhe. Ja. Nicht? Weil ich habe immer aufgezeigt, habe gesagt, Herr Professor, das ist falsch, was Sie sagen. Aus marxistischer Sicht ist das so. Die haben gesagt, bitte, Palm, lass uns in Ruhe.
Ja.
Ja? Und, aber es irgendwie hat mich das geprägt und es war eine super Schule.
Ja.
Ja? Es war eine super Schule und, die Literatur hat mich immer irgendwie mitgetragen. Ja. Also früh Kafka gelesen, viel zu früh. Viel zu früh.
Der dich ja bis zuletzt beschäftigt hat, glaube ich. Ja,
jetzt habe ich einen anderen Blick auf ihn. Nicht? Jetzt sehe ich ja den Komiker drinnen.
Okay.
Jetzt finde ich auch Kafka lustig.
Der Thomas Maurer hat eine großartige Lesung zusammengestellt aus den Briefen.
Ja.
Und da sitzt du drinnen und also.
Haben wir gemacht schon in den 90er Jahren mit dem Sparverein, die uns hat. Da haben wir das Kafkas Franz, das Stück gespielt.
Ja.
Und dieses Komische herausgearbeitet an Kafka. Na, so hat mich die Literatur irgendwie durchs Leben begleitet und auch gerettet, gewissermaßen, muss ich sagen.
Wirklich? Ja. So stark?
Naja, schon. Hm. Also, ich meine, würde ich schon sagen.
Weil der Schritt wahnsinnig gerne und viel zu lesen, machen einige, aber sich dann hinzusetzen und ein eigenes Buch zu schreiben, ist ja dann noch etwas anderes. Wann ist das
naja, in dir aufgekommen? Das erste Buch habe ich geschrieben mit 28, das war allerdings die Überarbeitung meiner Dissertation über Brecht und Österreich. Das war 500 Seiten. Ja. Ich habe mir gedacht, das tue ich den Professoren zu Fleiß. Weil, naja, an der Uni. Weil sie haben sozusagen mir suggeriert, weil ich war ja aktives Mitglied im kommunistischen Ständeverband und habe die immer segiert. Und die haben immer gesagt, der Palm ist schon wieder im Seminar. Herr Palm, wollen Sie noch nicht ein anderes Seminar aussuchen? Dann habe ich gesagt, nein. Dann bin ich zum Professor gegangen und gesagt, Herr Professor, ich schreibe mir dies bei Ihnen. Er hat gesagt, um Gottes Willen. Dann habe ich mich hingesetzt, habe eine 500-Seiten-Dis geschrieben, Brecht und Österreich. Und die hat irgendwie so viel Staub aufgewirbelt, dass gleich ein Verlag gekommen ist und gesagt, das wollen wir publizieren. Es war dann Murz Aufregung in den Medien.
Ja.
Und dann habe ich viel Theater gemacht und erst viel später habe ich dann wieder angefangen mit dem Bücherschreiben. Also das sind mittlerweile 15 verschiedene, zu verschiedenen Themen. Oh. Und das ist halt aber dann schon so, da setze ich mich dann hin, nachdem ich mit dem Theater fertig war. einmal 2000, was weiß ich, drei, nachdem ich meine letzte Inszenierung gemacht habe, drei Groschenoper, glaube ich, am Landestheater Linz, habe ich gesagt, jetzt schreibe ich ein Buch über James Joyce. Haben alle gesagt, bist du verrückt? Das liest keine Sau. Du wirst da keinen Verlag finden. Ich habe gesagt, ist mir egal, ich schreibe das. Habe das Buch, habe ich, glaube ich, zwei Jahre geschrieben. Und 10 Verlage abgelehnt und ein kleiner Verlag in Wien, der Löcker Verlag, hat es dann gedruckt. Und das sind so Sachen, das büte ich mir dann ein und das muss ich auch dann machen irgendwie. Stur. Ein
Löcker Verlag.
Stur.
Hast du Geschwister?
Ich habe eine Schwester, die lebt, und ich hatte einen Bruder, der hat Selbstmord begangen 2014. Ja. Also mit dem war ich sehr eng und das war eine der großen Tragödien meines Lebens. Also das war sozusagen, so habe ich auch meinem Buch Trockenes Feld, das ist das aktuelle Buch, das sozusagen am Markt ist, verarbeitet sehr zum Leidwesen auch einiger Familienmitglieder. Also da gab es unglaubliche Konflikte, weil ich gesagt habe, in dem Buch geht es um Verluste. Es geht um die Geschichte meiner Vorfahren. Also meine Vorfahren kommen aus Slawonien. Meine Eltern mussten flüchten dort. Also die waren Staatsbürger Kroatiens.
Ja.
Und sind 45, das ist jetzt die ganz verkürzte Version, nach in Österreich angeschwemmt worden, mehr oder minder durch Zufall. Also ich bin durch Zufall Österreicher. Und über das schreibe ich in meinem Buch. Und da geht es um Verluste der Heimat, um Verluste des Bauernhofs meiner Eltern und um alles. Wie die angekommen sind, waren die wohnungslos, arbeitslos, rechtlos, besitzlos. Sie hatten nichts,
Waren, im Lager wahrscheinlich, waren 12 Jahre,
oder? Naja, sie haben dann bei Bauern gearbeitet. Wir waren 12 Jahre staatenlos. Ich bin nur als Staatenloser geboren.
Ja.
Und es ging in dem Buch um Verluste auch und um den Verlust meines Bruders. Und das war natürlich was viele Leute nicht irgendwie einordnen konnten. Wieso schreibt er jetzt so ausführlich über den Suizid des Bruders? Das war für mich schon natürlich ein Riesenschock und meine Schwester lebt noch, die lebt noch in Vöcklabruck.
Ja, aber das ist ja auch eine großartige Möglichkeit, dann so ein traumatisierendes Erlebnis zu verarbeiten. Hat's geholfen?
Der entscheidende Punkt ist, ich meine, wir haben ja ein Kind auch verloren noch dazu, also meine Frau da hatte eine Totgeburt und das sind ja alles Dinge, also Tragödien sozusagen im Leben, die musst du in irgendeiner Form mit verarbeiten, habe ich ein Problem. Die musst du einordnen, die musst du integrieren in dein Leben. Also wie integrierst du das? Es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst zum Alkoholiker werden oder du kannst sagen, sehr viele Ehen scheitern.
Ja.
Also ich habe mich ja dann sehr intensiv mit dem Thema Totgeburt beschäftigt zum Beispiel. Sehr viele Ehen scheitern, weil die das nicht aushalten.
Ja, es ist auch der Partner der konstante Erinnerer.
Und es gibt Schuldzuweisungen, die völlig absurd sind.
Natürlich, wie willst du?
Das ist so wie beim Suizid. Ich meine, ich habe mich sehr lang schuldig gefühlt, weil mein Bruder ja noch 3 Tage vorher bei uns war und ich hätte das gemacht. Gecheckt habe, dass das ein Abschiedsbesuch war und er nur am Tag seines Selbstmords mit mir telefoniert hat und ich das nicht gecheckt habe. Ich habe es auch nicht checken können.
Wie denn?
Weil das geht nicht. Das war sozusagen sein Entschluss und der hätte es auch gemacht, wenn er ihn anbunden hätte, Deutsch gesagt. Und natürlich, mit diesen Schuldgefühlen musst du umgehen können und wie gesagt, verarbeiten. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Die entscheidende Frage ist, wie integrierst du das in dein Leben? Ja? Dass du das akzeptierst, dass das Entscheidungen sind. Wenn ein Kind tot zur Welt kommt, das ist nicht Gott, das ist das Universum, kannst du sagen. Da kann niemand etwas dafür.
Und es ist auch, wenn man anfängt, einmal über sowas zu reden und sich mit sowas auseinanderzusetzen, fällt einem auf, wie weit verbreitet das auch ist. Ja? Dass dieses man nicht alleine trägt. Ich weiß jetzt nicht, ob das was ist, was einen freuen soll oder was einen noch deprimierter machen soll. Schöner nicht, Podcast, aber ich weiß.
Es ist halt so, dass ich war dann bei solchen Versammlungen sozusagen, wo Eltern und Angehörige dabei waren, weil das ist damals in Linz passiert, weil wir da gerade am Theater gearbeitet haben, in der Kinderklinik. Und die machen einmal im Jahr so ein Treffen, wo Leute vorbeikommen und wo man dann sozusagen gemeinsam trauert. Das ist schon
ist
brutal.
Du lebst in Wien?
Ja.
Seit wann?
Seit 1983 mit Unterbrechungen, aber seit 83 im 7. Bezirk, ja.
Irgendwann einmal nach Oberösterreich zurückzugehen?
Nein, ich hab ein kleines Haus in Gerlham am Attersee, in der Nähe vom Attersee, wo ich immer wieder sozusagen meine Zeit verbringe, aber eine Rückkehr ist überhaupt nicht möglich für mich. Also
okay. Jetzt, nein. Ja, du machst auch nicht den Eindruck, dass du irgendwann einmal sagst, so, jetzt ist genug, ich habe genug geschrieben, ich habe genug inszeniert.
Das hat damit nichts zu tun. Nein. Also das ist so, ich, rein, wie sagt man denn, formal bin ich ja seit 6 Jahren in Pension, nicht? Aber das ist für mich eine reine Formalität, weil ich ja, was soll ich in der Pension machen? Das ist ja völlig, gut, mein Vater war Schlosser. Und dann war er in der Pension. Ja, okay, das ist klar. Dann ist er nicht mehr ins Kraftwerk gegangen.
Ja, ja.
Aber was soll ich? Ich meine, ich bin ja Autor und.
Man hört ja auch nicht auf zum Denken und zum Ideen haben.
Nein, ne? Das wäre ganz schlimm.
Ja. Das ist eh eigentlich.
Das heißt, man darf nicht damit rechnen, dass du irgendwann einmal sagst, so, das ist mein letztes Buch, Busse Papa, pfiat euch, ich gehe jetzt an den Attersee, habt ihr mich gern.
Nein. Das ist, selbst wenn ich das wollte, es würde mir nicht gelingen. Also, also nicht jetzt aus Geltung gesucht, sondern man braucht ja irgendwie eine geistige Herausforderung. Ich tue sehr gern angeln. Ich bin ein begeisterter Angler. Aber ich meine, jetzt mir vorzustellen, dass ich den ganzen Tag am Wasser sitze und so, das ist
auch. Eher Friedfisch oder Raubfisch?
Alles. Jeder Fisch, der mir in die Quere kommt, wird gefangen, getötet und gegessen.
Also du isst das selber
natürlich,
auch?
Natürlich.
Also Catch and Release ist
nichts. Ich bin ja sogar, man darf das ja gar nicht so, ein Catch and Release lehne ich total ab.
Ja.
Also das finde ich lächerlich. Ganz ehrlich. Ja, soll ich es machen? Ich meine,
vor allem ist einer schwer verletzt dann, oder? Hat man dann nicht
schwer verletzt? Gut, das ist schwer, wenn ich einen Fisch fange, ist er, also gut.
Aber wenn ich ihn umbringe,
zimperlich darf man da nicht sein. Und das habe ich bin kein Vegetarier, aber ich gehe schon sehr bewusst um mit solchen Dingen. Ja. Aber ich meine, ich fahre noch Neuseeland fischen, nicht? Also das muss ich schon noch sagen. Also, ich gehöre zu den ganz Schlimmen, die da die Umwelt verpesten. Ja. Ich war voriges Jahr in Alaska Lachsfischen, ganz schlimm. Nur dazu in den USA, aber da war Eis noch nicht unterwegs auf dem Flughafen und so. Aber das mache ich schon. Also das wird einmal, ich weiß nicht, ob das im Jenseits einmal abgekackelt wird und man sagt, erst Alter, du hast da aber schon ziemlich viel den Fußabdruck da irgendwie vergrößert und so. Das weiß ich nicht, aber ich kann damit leben. Ich werde ein paar Tage länger dafür im Fegefeuer verbringen. Also.
Und dafür wünsche ich dir toi, toi, toi.
Super.
Ja, Zuckergosch ist Dankeschön, dass du da warst heute.
Ja. Danke. Aber ich habe nur was mitgebracht.
Du hast was mitgebracht? Was ist
zwar,
das?
Das ist eine ganz berühmte Schokolade aus Mexiko.
La Soledad.
Aus Oaxaca. La Soledad ist die Schutzheilige von Oaxaca, der Stadt Oaxaca. Also die Einsame sozusagen.
Dankeschön. Ich kann es nicht lesen. Ich habe keine Brille auf.
Okay.
Für mich ist das kein Mannerschnitt
auch Especial.
Ja, super, vielen Dank. Ja. Also umso mehr danke fürs Kommen, Kurt Pahl. Ja.
Dankeschön.
Bussi. Wir haben eine kurze Frage an euch. Hättet ihr Lust, euch ein bisschen mit uns auszutauschen? Es gibt jetzt nämlich eine neue App, die heißt Campfire FM. Das könnt ihr euch vorstellen wie eine Art Social-Media-Plattform für Podcasts. In den Shownotes gibt es einen Link, wo ihr euch anmelden könnt. Und wenn darauf genug Leute Lust haben, dann werden wir das für euch machen. Und sonst geht's halt einfach in den Arsch. Wir würden uns freuen, euch ein bisschen besser kennenzulernen. Vielleicht ja schon bald auf Campfire FM.